Einer der stärksten Männer der Welt, St. Paul Lutheran Church in Coburg in Kanada. Er hat bereits mehrere Einträge ins Guinness Buch der Rekorde erzielt und dieses Jahr steht er auch wieder darin. Er hat das bislang schwerste Fahrzeug in der Disziplin über 100 Fuß gezogen. Es wog etwas mehr als 99 Tonnen. Was ich auf seiner langen Liste aber nicht gefunden habe an Weltrekorden, ist, dass er schon einmal Ketten zerrissen hat. Heute wollen wir einen Text betrachten, in dem uns ein Mensch gezeigt wird, der Ketten zerreißt. Lasst uns gemeinsam die Heilige Schrift aufschlagen im Lukasevangelium Kapitel 8. Wir lesen die Verse 26 bis 39. Ich lese nach der Schlachterübersetzung 2000. Und sie fuhren in das Gebiet der Gadarener, das Galiläa gegenüberliegt. Und als er, nämlich Jesus, ans Land gestiegen war, kam ihm ein Besessener aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider mehr trug und sich auch in keinem Haus aufhielt, sondern in den Gräbern. Als er aber Jesus sah, schrie er, warf sich vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren, denn der hatte ihn schon lange Zeit in seiner Gewalt. Und man hatte ihn mit Ketten gebunden und mit Fußfesseln verwahrt, aber er zerriss die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Einöde getrieben. Jesus aber fragte ihn und sprach, wie heißt du? Er sprach, Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und er bat ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort eine große Schweineherde an dem Berg zur Weide, und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in jene zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Dämonen von dem Menschen aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und ertrank. Als aber die Hirten sahen, was geschehen war, flohen sie und gingen hin und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Da gingen sie hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen. Und sie fürchteten sich. Die aber, welche es gesehen hatten, erzählten ihnen auch, wie der Besessene geheilt oder gerettet worden war. Da bat ihn die ganze Volksmenge aus der umliegenden Gegend der Gadarener, von ihnen wegzugehen, denn es hatte sie eine große Furcht ergriffen. Er aber stieg in das Schiff und kehrte zurück. Der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus entließ ihn und sprach, kehre zurück in dein Haus und erzähle, was Gott dir Großes getan hat. Und er ging und verkündigte in der ganzen Stadt, was Jesus ihm Großes getan hatte. Herr, wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir dich recht erkennen. Amen. Ich habe die Predigt folgendermaßen überschrieben. Jesus befreit von der Macht Satans. Die Reaktionen darauf könnten unterschiedlicher nicht sein. Jesus befreit von der Macht Satans. Die Reaktionen darauf könnten unterschiedlicher nicht sein. Wir wollen uns kurz daran erinnern, warum Lukas dem Theophilus geschrieben hat. Theophilus, an den dieses Evangelium adressiert ist, wurde im christlichen Glauben bereits unterrichtet. Und damit er sieht, wie zuverlässig all das ist, worin er gelehrt worden war, hat Lukas sich hingesetzt und in geordneter Weise das niedergeschrieben, was er in seinen Recherchen von den Augenzeugen erfahren hat. Und diese Augenzeugen waren von Anfang an bei den Geschehnissen um Jesus dabei und sind dann auch Diener des Wortes geworden. Theophilus' Glaube sollte also ein festes Fundament bekommen. Wir wollen jetzt wie mit einer Drohne einmal etwas nach oben steigen und ganz kurz über das hinwegfliegen, was bisher geschehen ist. Wir können uns das alles im Detail natürlich jetzt nicht vor Augen führen. Angefangen von der Ankündigung und der Geburt von dem Johannes dem Täufer und von Jesus durch den Engel Gabriel. Dann haben wir den Lobpreis der Maria und des Zacharias, die Darstellung des kleinen Jesus-Kindleins im Tempel und die Worte von Simeon und Hanna. Dann die Fragen Jesu und seine Antworten im Tempel als Zwölfjähriger vor den Gesetzeslehrern. Dann schreibt Lukas über das Wirken Johannes des Täufers und von der Taufe von Jesus. Und hier gibt Gott selbst Zeugnis aus dem Himmel. Und ich zitiere: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Anschließend wird Jesus in der Wüste vom Teufel selbst versucht. Er wird von dem Geist in die Wüste geführt und besteht diese Versuchung auf einzigartige Weise. Erfüllt mit der Kraft des Geistes, heißt es dann, beginnt Jesus nun sein öffentliches Wirken in Galiläa zunächst und wird von allen hochgeachtet. Doch das ist nicht lange so. Bereits im Kapitel 4 merken wir Widerstand. Er ist dort in seiner Heimatstadt Nazareth und ist am Sabbat in der Synagoge und ihm wird die Schriftrolle gereicht von dem Propheten Jesaja. Er rollt sie auf und liest aus Kapitel 61 vor. Und weil das, so wie es mir scheint, eine Schlüsselstelle im Evangelium ist, möchte ich diese beiden Verse einmal vorlesen. Wer es mitlesen möchte, Kapitel 4, ab Vers 18. Jesus liest: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Was nun im Lukas-Evangelium folgt, ist der Beweis dafür, dass Jesus hier mit dieser Kurzpredigt nicht übertrieben hat. Seine Lehre, das Evangelium vom Reich, sind keine leeren Worte, sondern sie haben Vollmacht. Das müssen auch die Menschen, die ihn hören, anerkennen. Und sie sehen, dass böse Geister ausfahren müssen, dass er die unterschiedlichsten Krankheiten heilt und er beweist auch seine Vollmacht dadurch, dass er Sünden vergibt und dass er Herr über den Sabbat ist. Er beruft Ausgestoßene der Gesellschaft wie den Zöllner Levi. Und all das sorgt seitens der frommen Elite für Widerstand und sogar Hass. Eigentlich hätten sie, die doch so viel aus dem Alten Testament über den kommenden Messias wussten, die Ersten sein sollen, die, wenn er auftritt und all diese Kennzeichen zutreffen, die hätten doch glauben sollen. Aber den Glauben, den Jesus in Israel nicht findet, findet er ausgerechnet bei einem römischen Hauptmann. Als Jesus den jungen Mann in Nain von den Toten auferweckt, wird Jesus so bekannt, nicht nur in ganz Judäa, sondern auch in den umliegenden Gegenden. Aber von seiner zunehmenden Berühmtheit lässt sich Jesus nicht täuschen. Er lehrt, dass nur ein Teil des Wortes Gottes auf fruchtbaren Boden fällt. Das wird eines Tages offenbar werden müssen. Und Jesus lehrt weiter, dass ein entscheidendes Kennzeichen dafür ist, zur Familie Gottes zu gehören, der Gehorsam gegenüber seinem Wort ist. Eine kurze Zwischenfrage, kann man mich gut verstehen? Kommen wir nun zu dem unmittelbaren Textzusammenhang, dem unmittelbaren Abschnitt davor. Ihr könnt nochmal das Kapitel 8 aufschlagen und ich möchte nochmal ab Vers 22 diese Passage kurz betrachten. An einem der Tage nun steigt Jesus und seine Jünger in ein Schiff und er spricht zu ihnen: Lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren. Und sie fuhren ab. Klammer auf, das ist einmal Gehorsam ganz praktisch. Jesus entscheidet etwas, nämlich dass sie über den See ans andere Ufer fahren wollen und die Jünger setzen das um. Und während der Überfahrt schläft Jesus ein. Die meisten, denke ich, kennen diese Geschichte und hier wird eine Sache deutlich, dass Jesus das, was er sich vornimmt und anpackt, auch wirklich durchzieht. Nichts und niemand kann ihn daran hindern, auch noch kein so starker Sturm, der leicht das Schiff in wirkliche Seenot hätte führen können und geführt hat und auch die härtesten Fischer in berechtigte Todesangst gebracht hat. Vers 24, da traten sie hinzu, nämlich als der Sturm wirklich an seinem Höchstpunkt war und das Schiff wahrscheinlich schon zu sinken begann, weckten ihn auf und sprachen: Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf und befahl dem Wind und den Wasserwogen und sie legten sich und es wurde still. Da sprach er zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten und verwunderten sich und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser befiehlt und sie ihm gehorsam sind? Wir wollen uns nun versuchen, in die Jünger hineinzuversetzen. Beinahe wären sie in dieser Nacht ertrunken. Ihre Knie schlotterten sicherlich noch von dem Erlebten, der Todesangst. Und gleichzeitig können sie es nicht fassen, dass Jesus mit nur einem Wort das Blatt gewendet hat und sie so vor dem sicheren Tod bewahrt hat. Wie war das möglich? Wer war nur dieser Mann? Sie hatten eigentlich schon viele Wunder mit ihm zusammen erlebt, aber Autorität über die Naturgewalten war etwas, das außerhalb ihres Erfahrungshorizonts lag. Und gleichzeitig hatte dieser Sturm natürlich ganz persönlich etwas mit ihnen zu tun. Es ging hier um ihr Leben. Es ging nicht um das Leben der Schwiegermutter des Petrus, auch wenn Petrus sicherlich, ich sag mal, mitgefiebert hat und gebangt hat um ihr Leben. Aber wenn es an das eigene Leben geht, dann ist es noch einmal etwas ganz anderes. Und noch darüber grübelnd, was es nun mit diesem Mann, der mit ihnen da auf dem Boot ist, auf sich hat, legen sie am Ufer an. Wir kommen nun also unmittelbar zu unserer heutigen Begebenheit. Ich habe die Predigt in drei Teile gegliedert. Erstens die zerstörerische Macht der Dämonen. Zweitens wollen wir uns ansehen die befreiende Macht Jesu. Und drittens zwei Bitten aus zwei verschiedenen Reichen. Erstens die zerstörerische Macht der Dämonen. Vers 26, und sie fuhren in das Gebiet der Gadarener, das Galiläa gegenüberliegt. Wo befinden wir uns nun eigentlich? Was uns die Bibel über den Ort des Geschehens sagt, ist ganz schlicht. Erstens, das Ganze hat sich nun also im Gebiet der Gadarener zugetragen. Wo liegt das? Dieses Gebiet liegt gegenüber von Galiläa. Und wenn ihr auf euren Karten in den Bibeln nachguckt, ist Galiläa hauptsächlich das Gebiet westlich des Sees Genezareth. Also ist dieses Gebiet, in dem wir jetzt angelegt haben, östlich des Sees. Es gibt viele Spekulationen, wo das genau stattgefunden hat, aber das muss uns heute nicht interessieren. Was Fakt ist, ist, dass es dort Berge gibt. Man kann die auch heute sich angucken, die Golanhöhen. Und folglich gibt es auch Abhänge, die brauchen wir auch später. Ihr habt das schon im Text bemerkt. Ich möchte ein kurzes Wort zu Dämonen sagen, wie die Bibel diesen Begriff gebraucht. Hauptsächlich erfahren wir etwas davon, von den Dämonen im Neuen Testament, aber auch das Alte Testament spricht bereits von Dämonen und dort werden sie hauptsächlich im Zusammenhang mit fremden Göttern erwähnt. Wer das aufschreiben möchte, 3. Mose 17, Vers 7 und 5. Mose 32, Vers 17. Im Neuen Testament wird uns in Matthäus 25 Jesus als der Richter vorgestellt und wenn Jesus wiederkommen wird, wird es exakt zwei Gruppen von Menschen geben, Gerechte und Verfluchte. Und im Vers 41 dieses Kapitels steht Folgendes. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Mir geht es jetzt um den zweiten Teil dieses Verses. Es gibt ein ewiges Gericht, ein ewiges Feuer, und das ist für den Teufel und seine Engel bestimmt. An anderer Stelle wird Satan als der Oberste der Dämonen bezeichnet. Und Paulus greift dieses Thema an verschiedenen Stellen auf und macht uns im Epheserbrief deutlich, dass wir im Kampf stehen. Und im Kapitel 6 fordert er uns auf, die ganze Waffenrüstung anzuziehen. Und damit ich nicht missverstanden werde und auch Paulus nicht missverstanden wird, es ist eine geistliche Waffenrüstung. Im Vers 12 sagt er nämlich, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Nun finden wir in den Evangelien und später auch in der Apostelgeschichte, dort wird es weniger, Menschen, die besessen sind, in die Dämonen gefahren sind. Und wir lesen wieder und wieder, dass Jesus diese Menschen von körperlichen und psychischen Leiden befreit und heilt. Zum Beispiel gibt es unter den Besessenen Taube, Stumme, auch Blinde und noch manch andere. Was die Bibel aber nicht lehrt, ist, dass jedes körperliche oder psychische Leiden auf eine Besessenheit zurückzuführen ist. Bei weitem nicht. Aber das Neue Testament kennt Menschen, bei denen es diesen Zusammenhang gibt. Was erfahren wir nun über den Besessenen in unserem Text? Vers 27. Und als er an Land gestiegen war, kam ihm ein Besessener aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider mehr trug und sich auch in keinem Haus aufhielt, sondern in den Gräbern. Wir springen zu Vers 29b. Denn der unreine Geist hatte ihn schon lange Zeit in seiner Gewalt und man hatte ihn mit Ketten gebunden und mit Fußfesseln verwahrt. Aber er zerriss die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Einöde getrieben. Was muss dieser Mensch gelitten haben? Erstens einmal zeitlich. Das ging nicht erst seit ein paar Wochen oder vielleicht Monaten so mit ihm. Es wird nicht gesagt, wie lange es genau mit ihm so ging, aber es war eine lange Zeit. Vers 27 haben wir das gelesen. Dann erfahren wir, dass es jemand war aus der Stadt. Der genaue Name der Stadt wird nicht genannt. Ob es nun Gadara war oder eine andere Stadt, ist an dieser Stelle nicht entscheidend. Aber die Bürger dieser Stadt waren sicherlich nicht besonders stolz darauf, diesen Menschen in ihren Listen zu führen. Aber er war einer von ihnen. Doch nun war er nicht mehr bei ihnen. Drittens, Vers 27, er trug keine Kleider mehr. Er war nackt. Wir können auch sagen, schamlos trotz der potenzierten Bosheit, die in ihm war. Und gleichzeitig führt seine Nacktheit dazu, dass er allen äußeren Umwelteinflüssen schutzlos ausgesetzt war. Das vierte, er hielt sich in keinem Haus auf, sondern in den Gräbern. Ob das seine Todessehnsucht reflektiert oder eher das Ziel der Dämonen mit ihm andeutet, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich waren seine Mitmenschen froh darüber, ihn nicht mehr in ihrer Stadt sehen und schreien hören zu müssen. Man konnte keinen Raum mit ihm teilen. Er war eine echte Gefahr für alle Menschen in seiner Gegend und seiner Umgebung. Und seine entsetzlichen Schreie wollte sicher auch keiner dauerhaft hören. Er wurde nämlich von dem Dämon immer wieder in die Einöde getrieben. Und dort, wo er sich aufhielt, wird hier gesagt, dass es die Gräber eben waren. Und ob es jetzt nur einzelne Gräber waren oder ein ganzer Friedhof, die Menschen aus der Stadt konnten sicherlich darauf verzichten, ihre Verstorbenen zu besuchen und sich nicht in seine Nähe zu begeben. Und ein neuer Friedhof war sicher auch schnell angelegt. Was wir noch erfahren ist, dass die Menschen nicht tatenlos waren. Fünftens, man hatte ihn mit Ketten gebunden und mit Fußfesseln verwahrt. Aber er zerriss die Fesseln. Er hatte also wirklich übernatürliche Kräfte. Im Markus-Evangelium steht, dass niemand ihn, ich füge jetzt mal hinzu, wirksam mit Ketten binden konnte. Und es hat sicherlich auch nicht der nächstbeste versucht, diesen Menschen ungefährlich zu machen. Man hat die stärksten Männer der Stadt beauftragt und die geeignetsten Materialien herbeigeschafft. Aber alles Menschenmögliche hat nichts genutzt. Und wahrscheinlich haben die Menschen gesagt, das ist ein hoffnungsloser Fall. Und ihn aufgegeben. Bei Matthäus und Markus erfahren wir noch ein weiteres, nämlich dass es sich um zwei Besessene gehandelt hat und dass sie so gefährlich waren, dass niemand auf dieser Straße wandern konnte. Wahrscheinlich die Straße vom Hafen in die Stadt. Er war Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern, lesen wir bei Markus, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Wir haben hier einen Menschen vor uns, der sich aufgrund seiner Besessenheit selbst gequält hat und zugrunde gerichtet hat. Ob sein Schreien durch die Dämonen hervorgerufen wurde oder Ausdruck seines schier unerträglichen Seelenschmerzes war, erfahren wir nicht. Oder es war auch bedingt durch die fortwährenden Schmerzen, die er sich zugefügt hat, durch das Schlagen mit Steinen. Wir werden jedenfalls mit einem Menschen konfrontiert, der sich unvorstellbares Leid zugefügt hat. Und nicht nur das, er war nicht nur für sich eine Gefahr, sondern auch für alle anderen. Er war so gefährlich, dass niemand auf dieser Straße wandern konnte. Und dadurch hat es wahrscheinlich auch niemanden freiwillig in diese Gegend verschlagen. Es ist auch gut möglich, dass sich das im ganzen Gebiet um den See herumgesprochen hat, dass ein Besessener in der Nähe jenes Hafens sein Unwesen treibt. Und das ist jetzt etwas spekulativ. Vielleicht ist es der Grund, warum die Jünger nicht explizit erwähnt werden, dass sie mit Jesus aus dem Boot aussteigen. Sie tauchen in dem ganzen Abschnitt nicht direkt auf. Aber selbst wenn sich die Nachricht von dem Besessenen herumgesprochen hat und Jesus davon wusste, er wäre auch so in seiner Allwissenheit bewusst auf diese Straße gegangen. Er wusste, wem er da begegnet. Die Jünger waren vielleicht damit beschäftigt, das Boot wieder in Ordnung zu bringen oder etwas Schlaf nachzuholen. Wir wissen es nicht. Sicherlich hatten sie auch unglaublichen Hunger nach diesen Strapazen. Jedenfalls, als Jesus aus dem Boot an Land gestiegen war, kommt ihm auch schon dieser besessene Städter entgegen. Die Jünger waren also vermutlich in unmittelbarer Nähe und beobachten die folgende Szene schweigsam. Jedenfalls wird uns nichts über sie berichtet. Ihnen hat sicher der Atem gestockt, als sie den Besessenen vielleicht noch mit einem großen Stein in der Hand auf Jesus zurennen sahen. Wird er jetzt Jesus angreifen? Womöglich mit den Steinen, aber es wird hier nichts berichtet. Unzählige Male wird dieser Mann zum Hafen gelaufen sein, um Neuankömmlinge zu terrorisieren. Der Anblick dieses Menschen muss für alle Leute, die ihn sahen, furchteinflößend gewesen sein. Vielleicht hing noch eine zerrissene Kette an seinem Arm herunter. Doch als er auf Jesus zurennt, lesen wir nichts davon, dass Jesus auch nur einen Schritt zurückmacht. Vers 28. Als er aber Jesus sah, schrie er, warf sich vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Der Besessene schreit also, wir könnten sagen, wie wild auf. Und Jesus bleibt ganz ruhig. Er bleibt stehen. Und wir wissen nicht, ob jetzt nun der Mann selbst sprach oder ob es nicht doch die Dämonen waren, die durch ihn gesprochen haben. Letzteres ist wahrscheinlicher. Denn ohne die Dämonen konnte der Mann nicht wissen, wer da vor ihm steht. Und wir erinnern uns nochmal an die Frage der Jünger. Wer ist dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser, und sie gehorchen ihm. Diese Frage ist unbeantwortet geblieben. Sie haben sie auch nicht direkt an Jesus gerichtet, sondern sie haben untereinander diskutiert und gegrübelt und keine Antwort gegeben, nicht zu diesem Zeitpunkt. Diese Frage wird jetzt von den Besessenen beantwortet. Es ist Jesus, der Sohn Gottes, des Allerhöchsten. Manche Übersetzungen schreiben hier Allerhöchster. Diese Steigerung, auch wenn es diese Steigerung grammatikalisch nicht gibt, macht diese Formulierung doch deutlich, dass niemand größer ist als er. Es gibt keinen Gott über Gott. Sonst wäre Gott nicht Gott. Der Besessene fleht Jesus an, quäle mich nicht. Die Dämonen wissen, dass Jesus, der Sohn Gottes, eines Tages als Richter wiederkommen wird. Wenn jemand Autorität hat, die Dämonen zu richten, dann er. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt, die befreiende Macht Jesu. Vers 29a. Nämlich Jesus, hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren. Also hier wird deutlich, dass Jesus das getan hat, bevor der Besessene ihn überhaupt erkannt hat und bevor er überhaupt den ersten Schrei losgelassen hat. Wir finden hier also den Besessenen durchaus passiv. Er richtet keine Bitte um Befreiung an Jesus. Aber das ist auch klar, denn der Dämon hat diesen Menschen beherrscht und der Mensch war nicht Herr seiner Sinne. Wir würden also vergeblich darauf warten, dass solch eine Bitte ausgesprochen wird. Was im Folgenden deutlich wird, ist, dass diese Dämonen Jesus gehorchen müssen. Wir haben bereits gesehen, dass sie sich vor Jesus niederwerfen müssten. Ich zitiere aus dem Römerbrief, denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. Und das mussten hier auch die Dämonen. Warum fragt nun Jesus nach dem Namen im Vers 30? Wie heißt du? Jesus ist doch allwissend. Und der Besessene antwortet, Legion. Und das begründet nun Lukas, indem er sagt, denn es waren viele Dämonen in ihm gefahren. Legion ist also nicht wirklich der Name, den ihm seine Eltern gegeben haben. Aber dieser Name macht deutlich, dass es eben viele Dämonen waren, die in ihm gefahren sind. Eine römische Legion hatte zwischen 3.000 und 6.000 Soldaten. Und wie viele Dämonen in diesen Menschen gefahren sind, wird uns nicht gesagt. Im Markus-Evangelium berichtet Markus eben, dass 2.000 Schweine durch die Dämonen in den See gestürzt und ertrunken sind. Aber wie viele es nun waren, wird uns nicht berichtet. Aber dieser militärische Begriff Legion führt dazu, dass man auch schnell das assoziiert, was eben eine Legion unter anderem tat. Sie haben Kriege geführt und das eroberte Territorium verteidigt und für Ordnung und Unterwerfung unter den Kaiser in Rom gesorgt. Und in der Tat geht es auch hier um eine Schlacht. Und die, die sich hier gegenüberstehen, ist auf der einen Seite Jesus und auf der anderen Seite im Grunde Satan, repräsentiert durch seine Dämonen. Vers 31. Und er bat ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Wir hatten das bereits gesehen. Die Dämonen wissen, dass sie eines Tages endgültig von dem höchsten Richter des Universums gerichtet werden. Doch angesichts des Sohnes Gottes werden alle ihre Waffen stumpf. Was ihnen noch bleibt, ist lediglich das Verhandeln. Vers 32. Es war aber dort eine große Schweineherde an dem Berg zur Weide und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in jene zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Mit anderen Worten, sagen die Dämonen, wenn wir schon diesen Menschen nicht weiter zugrunde richten können, dann erlaube uns doch, in die Schweineherde zu fahren. Alles ist ihnen recht. Sie wollten nur nicht in den Abgrund geschickt werden, wenngleich sie wissen, dass dieser Tag kommen wird. Und wir lesen, dass Jesus ihnen diese Bitte gewährt. Aber es ist eben die Erlaubnis des Sohnes Gottes notwendig. Vorher können sie nichts tun und nichts anrichten. Vers 33. Da fuhren die Dämonen von dem Menschen aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Dämonen setzen also das fort, was ihr ureigenstes Wesen ist, nämlich zu zerstören. Die ganze Herde setzt sich eben wie besessen, könnte man wortwörtlich sagen, in Bewegung und rast den Abhang hinunter und stürzt sich in den See und ertrinkt. Was muss das für die Hirten gewesen sein? Irre. So etwas hatten sie noch nie gesehen. Vers 34 lesen wir, als aber die Hirten sahen, was geschehen war, flohen sie. Wir hätten das sicherlich auch gemacht. Und gingen hin und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Das war unglaublich schockierend für sie. Sie sehen, wie ihre Herde gemütlich dort an diesem Abhang, an diesem Hügel frisst. Und von einem Moment auf den anderen wie von der Tarantel gestochen, den Abhang in den See hinunterrast und ertrinkt. Sie müssen das loswerden. Sie erzählen das dort, wo sie hinkommen, in dem Gebiet um die Stadt herum und in der Stadt selbst und hatten auch keinen Grund mehr, jetzt still sitzen zu bleiben. Ihre Aufgabe war ihnen ja fortgelaufen. Vielleicht hat sie auch verwundert, ob sie den Besessenen nun den Berg herunterrennen sahen und sich vor einem Fremden niederwerfen sahen, das erfahren wir nicht. Aber wenn sie es gesehen hatten, dann hat es sie vielleicht verwundert, warum sich dieses Schauspiel, das sie sicherlich schon häufiger mit ansehen mussten, anders abgelaufen ist, als sie es gewohnt waren. Denkbar wäre es zumindest. Was ist nun mit den Leuten in der Stadt und auf dem Land, als sie diese unglaubliche Geschichte hören? Sie wollen sich ein eigenes Bild machen von der ganzen Sache. Sie gehen, ob jetzt nun geschlossen oder ob viele sich in Bewegung setzen, jedenfalls die Familie des Besessenen war wohl eher nicht dabei, setzen sich in Bewegung und kommen zu Jesus. Von den Schweinen ist im ganzen restlichen Abschnitt keine Rede mehr. Wir lesen Vers 35, da gingen sie hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen, und sie fürchteten sich. Warum eigentlich jetzt diese Furcht? Angst ist an dieser Stelle nicht mehr rational. Berechtigt wäre diese Angst gewesen, wenn sie diesem Besessenen begegnet wären, wenn er noch besessen war. Aber die Veränderung, die in diesem Besessenen stattgefunden hat, war offensichtlich. Sie müssen das anerkennen, dass etwas anders geworden ist. Sie finden ihn nämlich nicht mehr unruhig, voller Unruhe über die Berge streifend, sich selbst schlagend, wild schreiend, sondern sie finden ihn zu den Füßen Jesu. Es bestand, denke ich, auch kein Zweifel, dass sie den Richtigen da vor Augen hatten. Wir müssen uns vorstellen, dass dieser Mensch Zeit seines Lebens gezeichnet war. Wenn er sich selbst mit Steinen geschlagen hat, dann hatte er nicht nur frische Wunden, er hatte sicher auch Narben, die ihn bis zu seinem Tod begleitet haben. Und sein wahrscheinlich verwahrloster Zustand hat ihn der Bevölkerung auch sicher zu erkennen gegeben. Also der Mensch, von dem die Dämonen ausgefahren waren, sitzt nun bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu. Vielleicht hat einer der Jünger aus dem Schiff schnell einen zweiten Mantel geholt und ihn mit großer Barmherzigkeit über den Mann gelegt. Auffallend ist die Formulierung zu den Füßen Jesu. Dieser Ausdruck wird im Neuen Testament gebraucht, wenn ein Schüler von seinem Meister lernt. Paulus saß zu den Füßen eines Gamaliel und Maria, die Schwester von Martha und Lazarus, saß auch zu den Füßen Jesu. Er hat ihm zugehört und Jesus hatte sicher einiges zu erzählen. Er hatte eine Botschaft. Überall, wo er hinkam, lesen wir im Lukas-Evangelium, hatte das Evangelium vom Reich verkündet. Warum nicht auch hier? Seine Botschaft war, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und bis die Leute aus der Stadt gekommen sind, erstmal die Hirten in die Stadt und dann die Leute aus der Stadt kamen, ist einiges an Zeit vergangen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus und der Besessene und die Jünger sich angeschwiegen haben oder sich über das Wetter unterhalten haben. Nein, der Besessene hört dem Meister zu. Es heißt hier, dass er wieder bei Verstand war. In meiner Übersetzung steht, dass er vernünftig geworden war. Und wie ist das gekommen? Es ist allein die Macht Jesu gewesen, die diese Wiederherstellung bewirkt hat. Der Befreite hat angefangen, den zu erkennen, der Weisheit in Person ist. Und hätte es uns jetzt gewundert, wenn die Leute aus der Stadt in Jubel ausgebrochen wären, als sie ihn da so wiederhergestellt sahen. Aber nichts dergleichen lesen wir. Und damit kommen wir zu unserem letzten Teil. Zwei Bitten aus zwei unterschiedlichen Reichen. Die erste Bitte ist die der Bevölkerung: Bitte, Jesus, geh weg von uns. Die zweite Bitte ist von dem ehemals Besessenen: Bitte, Jesus, lass mich bei dir bleiben. Wir lesen Vers 36. Die aber, welche es gesehen hatten, erzählten ihnen auch, wie der Besessene gerettet worden war. Wahrscheinlich sind damit die Jünger gemeint. Es könnten auch die Schweinehirten damit inbegriffen sein. Aber vielleicht waren auch noch andere Menschen zu jener Stunde der Heilung am Hafen. Das wissen wir nicht. Es waren jedenfalls Menschen dort, die das live mitbekommen haben. Und die Bevölkerung begreift nun den Zusammenhang zwischen einerseits dem Verlust der Schweineherde und der Austreibung der Dämonen. Und ihr Urteil und ihre Schlussfolgerung ist einstimmig und klar. Vers 37, da bat ihn die ganze Volksmenge aus der umliegenden Gegend der Gadarener, von ihnen wegzugehen. Warum? Denn es hatte sie eine große Furcht ergriffen. Er aber, nämlich Jesus, stieg in das Schiff und kehrte zurück. Warum diese große Furcht? Wenn sie das erlebt hätten, was die Schweinehirten erleben mussten, dann könnte uns das ja vielleicht einleuchten. Aber so, aktuell ist alles friedlich und eigentlich perfekt. Der Besessene ist keine Gefahr mehr. Sie können sich wieder ohne Angst an den Hafen begeben, über diesen wahrscheinlich direkten Weg, den er unsicher gemacht hat zuvor. Aber wir lesen, es hatte sie eine große Furcht ergriffen. Hatten sie doch etwas gespürt von der Gegenwart des ewigen Gottessohnes und seiner Heiligkeit? Doch wenn es wahre Gottesfurcht gewesen wäre, dann hätte diese Furcht sie zu Jesus hingezogen. Aber diese Furcht, von der wir hier lesen, ist eher eine Furcht vor dem Übernatürlichen und Mächtigen. Als Sohn des Allerhöchsten haben sie Jesus jedenfalls nicht erkannt. Sie hatten ihn ja auch nicht erwartet. Vermutlich war in dieser Gegend der Anteil der Juden, wenn überhaupt, ein sehr geringer. Es war eine heidnische Gegend. Und selbst die Juden, die Jesus beobachtet haben und auch ihm nachgefolgt sind, verstanden in der breiten Masse nicht, wer Jesus ist. Und selbst seine Jünger nicht, bis ihr Vater im Himmel es ihnen offenbart hat. Paulus sagt dazu im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 3 und 4, wenn das Evangelium, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Der Mensch ohne Glaube, sagt die Bibel, ist blind und unverständig. Und das finden wir ja auch bei den Gadarenern. Sie sind unverständig. Sie erkennen nicht den, der vor ihm steht, und schicken ihn weg, bevor vielleicht noch Schlimmeres passiert als eine Schweineherde, die nicht mehr da ist. Und unser Herr geht auf ihre eindringliche Bitte ein, ohne noch überhaupt ein Wort zu sagen. Er aber stieg in das Schiff und kehrte zurück. Aber er gibt diese Gadarener deshalb nicht auf. Vielleicht konnte dieses Wunder, das nicht zu leugnen war, ihnen später eine Hilfe sein. Schließlich bleibt ein lebendiges Zeugnis in ihrer Mitte. Nachdem Jesus auferstanden war, hörten diese Gadarener von dem Geheilten mit hoher Wahrscheinlichkeit als erstes davon, nämlich dass Jesus auferstanden war. Kommen wir zu der zweiten Bitte. Wir lesen Vers 38 und 39. Der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus entließ ihn und sprach: Kehre zurück in dein Haus und erzähle, was Gott dir Großes getan hat. Und er ging und verkündigte in der ganzen Stadt, was Jesus ihm Großes getan hatte. Jesus erfüllt also im Gegensatz zu der Bitte der Gadarener die Bitte des Geheilten nicht. Er wollte Jesus gerne begleiten. Vielleicht hat der Gadarener auch diese Bitte ausgesprochen, um Jesus deutlich zu machen: Ich identifiziere mich jetzt nicht mit den meinen, die dich ablehnen, sondern ich lehne dich nicht ab. Ich möchte gerne mit dir gehen. Ich möchte weiter von dir lernen. Und Jesus erlaubt ihm das nicht. Sondern, was lesen wir? Er gibt ihm den Auftrag, in sein Haus zu gehen und zu erzählen, was Gott ihm Großes getan hat. Und dieser Mensch ist gehorsam. Wir erinnern uns, dass Gehorsam ein Kennzeichen der Familie Gottes ist. Er tut sogar noch mehr, was ihm aufgetragen wurde. Wir lesen, dass er in die ganze Stadt ging, also nicht nur zu seiner Familie und zu seinen Freunden. Und er verkündet, was Jesus Großes an ihm getan hat. Markus geht sogar noch weiter und sagt, dass er in diesem ganzen Gebiet, in dem Gebiet der 10 Städte, angefangen hat, das zu verkünden. Und es wird eines deutlich: Seine Befreiung und Heilung schreibt er Jesus zu. Diese unterschiedliche Betonung zwischen Gott und Jesus, die Lukas hier niederschreibt, zeigt, denke ich, an, dass dieser Mensch verstanden hat, dass es hier mit dem lebendigen Gott zu tun gehabt hat. Wir möchten 2 kurze Anwendungen aus diesem Text ziehen. Die erste ist: Wir sind ähnlich wie die Gadarener. Von Natur aus wollen wir Jesus nicht. Die Gadarener wollten das auch nicht. Vielleicht haben sie auch gespürt, dass ihr Leben in dem Licht Jesu und in seiner Gegenwart mit seinem Anspruch anders werden müsste. Es hatte sie jedenfalls eine große Furcht ergriffen, auch wenn wir über die genauen Gründe etwas im Dunkeln gelassen werden. Aber wir wollen nicht auf irgendjemand herabblicken. Wir sind ja alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und von Natur aus und von Geburt an Sünder. Und diese Sünde ist zerstörerisch. ähnlich wie die Macht der Dämonen eines als Eigenschaft hatte, nämlich zerstörerisch zu sein, so auch die Macht der Sünde in unserem Leben. Sie zerstört uns und unsere Umgebung und damit auch andere. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief: Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Doch jetzt kommt's. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann sollst du wissen, dass es bei Jesus Hoffnung gibt. Es ist keine Schuld zu groß, als dass Gott sie nicht vergeben könnte. Gott, der Vater, ist mächtig, dich und mich in das Reich zu versetzen, in dem sein geliebter Sohn Jesus regiert. Wir sahen, dass die erste Bitte also nicht aus dem Reich Gottes stammte, sondern aus einem anderen Reich, in dem wir von Natur aus ja wie gefangen sind. Die zweite Anwendung: Lasst uns es dem Geheilten gleichtun. Aus den Berichten der Evangelien Anwendungen zu ziehen, ist manchmal ein schwieriges Unterfangen. Jesus hat Menschen, denen er begegnet ist, ganz unterschiedliche Aufträge gegeben. Wenn wir das alles sehr wörtlich nehmen würden, würden wir vielleicht den einen Sonntag hören: Erzähle nichts von dem, was dir passiert ist, wie Jesus das dem Aussätzigen gesagt hat. Doch hier fällt es ein wenig leichter. Schließlich ist das Neue Testament voll davon, dass wir das Evangelium weitersagen sollen. Ein persönliches Zeugnis ist damit noch nicht unbedingt gleich das Evangelium. Aber wenn wir in unserem Zeugnis den Schwerpunkt darauf legen, wie es auch hier der Auftrag war, nämlich das zu sagen, was Gott an uns Großes getan hat, dann kommen wir schnell zum Eigentlichen. Nämlich im Evangelium geht es nicht darum, was wir tun, sondern es geht darum, was Gott tut. Gott möchte keine Leistung von uns. Wir können auch diese Leistung gar nicht erbringen, die Gott von uns fordert. Sondern im gleichen Evangelium lesen wir aus dem Mund der Pharisäer, also eher vorwerfend: Jesus nimmt die Sünde an. Und das ist das Evangelium. Gott findet in uns, das heißt in unserem natürlichen Menschen, in unserem Fleisch, nach Römer 7 nichts Gutes. Aber in seinem Erbarmen vergibt er uns die Schuld und sieht uns an, als hätten wir nie eine Sünde begangen. Wir sind vollkommen Angenommene, beständig Geliebte. Lasst uns davon reden. Wir wollen bei unseren Familien anfangen. Sagst du, die wissen das schon. Ja, das macht nichts. Wir können trotzdem beständig dieses Denken in Worte umsetzen, dass in uns nichts ist, aber dass Gott alles getan hat. Und das verherrlicht ihn. Wie wäre es, wenn wir es hier in unserer Gemeinde als Gewohnheit machen würden, davon zu reden, was Gott an uns Großes getan hat, wie er an uns gearbeitet hat und arbeitet, uns errettet hat. Und dann soll das Ganze auch weitergehen in unser ganzes Umfeld. Es gibt da keine Beschränkung. Wir kommen zum Schluss. Jesu Vollmacht zeigt sich nicht nur in seiner Lehre. Das ist den Menschen damals durchaus aufgefallen, dass seine Lehre und die Art, wie er gelehrt hat, eine andere war als die der Schriftgelehrten, sondern auch in seinen Taten. Er heilte die unterschiedlichsten Krankheiten. Er weckte Tote wieder zum Leben auf. Die Naturgewalten müssen ihm gehorchen und eben auch, wie in unserem Text, die unsichtbare Welt, die bösen Geister. Das ist hier nicht die erste Dämonenaustreibung im Lukas-Evangelium. aber es ist in mancherlei Hinsicht eine besondere. Der Mensch war von vielen Dämonen besessen. Und die Auswirkungen für das Leben dieses armen Mannes und seiner Umgebung müssen unvorstellbar schrecklich gewesen sein. Auffallend ist auch, dass Jesus sich bewusst in diese heidnische Gegend fahren lässt. Wir erinnern uns an den Auftrag an die Jünger, über den See zu fahren. Er macht hier, wie auch an anderen Stellen im Lukas-Evangelium deutlich, dass das Evangelium nicht nur für die Juden ist, sondern auch für die Heiden. In unserer heutigen Begebenheit und in den Begebenheiten davor und danach wird die Hoffnungslosigkeit, sprichwörtlich ist sie zum Greifen nah. Im Sturm hatten die Jünger jede Hoffnung aufgegeben, aus eigener Kraft das sichere Ufer zu erreichen. Und ich denke, sie konnten das durchaus richtig einschätzen. Und in dem Abschnitt, der jetzt folgt, wir haben darüber schon an dieser Stelle gehört, nämlich bei der blutflüssigen Frau, da haben alle Ärzte die Hoffnung eigentlich aufgegeben. Und damit musste eigentlich auch die blutflüssige Frau die Hoffnung aufgeben. Ja, im Gegenteil, je mehr Ärzte sie besuchte, desto schlimmer wurde es mit ihr. Und bei Jairus, der in dieser Geschichte davor und danach auftaucht, war es ähnlich. Als er von dem Tod seiner Tochter gehört hat, da war auch der letzte Funke an Hoffnung geschwunden. Aber Jesus braucht unsere Wahrscheinlichkeitsrechnungen nicht. Auch nicht die Hoffnung auf eine Veränderung. Dort, wo wir mit unserem Latein am Ende sind, gratuliert uns Jesus und kann seine Macht unter Beweis stellen. Was haben wir für einen großen Gott, der aus der Macht Satans befreit? Und auch uns, die wir unser ganzes Vertrauen in seine Person und sein Werk im Leben und im Sterben setzen, hat er aus dem Machtbereich Satans herausgerettet. Damit sage ich nicht, dass jeder Mensch von Dämonen besessen ist, aber die Bibel spricht eine Sprache, die uns eigentlich fremd ist. Aber ich möchte einen Vers oder zwei Verse aus dem Kolosserbrief zitieren, wenn ihr das aufschlagen möchtet, zum Abschluss. Kolosser 1, Verse 13 und 14. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Der Besessene hat immer wieder die Ketten zerrissen, aber er blieb dennoch ein Gebundener. Jesus aber, wahrer Mensch und wahrer Gott, zerreißt die Ketten Satans und der Sünde wirksam, also bleibend. Er ist der Stärkere, der den Starken entwaffnet. Lasst uns ihn anbeten. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, wir wollen dich anbeten, den ewigen Sohn Gottes. Du bist gekommen, um uns zu erlösen aus der Macht der Sünde und uns aus dem Reich der Finsternis in das Reich, in dein Reich zu versetzen. Du hast uns erlöst, nicht damit wir uns selbst gehören, sondern damit wir dir gehören, der du für uns gestorben und auferstanden bist. Wir sind nicht befreit, um unser Leben für uns zu leben, sondern für dich. Du hast uns befreit, nicht um weiter zu sündigen, sondern um dir zu dienen. Und du hast die Macht, uns auch zu erhalten und die Kraft, dir freudig nachzufolgen, wohin du auch gehst. Wir beten dich an, als den, der Vollmacht hat, über alles. Du hast gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dafür danken wir dir, dass deine Vollmacht nicht sich nur auf die Naturgewalten beschränkt, sondern auch auf die zerstörerische Macht des Satan und der Sünde. Wir beten dich an und bitten dich, dass wir dich mehr und mehr erkennen. Du sagst, dass das ewige Leben ist, dich zu erkennen. Und wir bitten dich um den Beistand deines Geistes, auch das, was wir heute gehört haben, in dieser Woche vor Augen zu haben, dass du absolut vertrauenswürdig bist. Wir bitten dich, dass wir im Alltag nicht wieder anfangen, unsere Hoffnung und unser Vertrauen auf das menschlich Mögliche zu setzen, auf unsere Fähigkeiten, sondern von Anfang an auf deine Macht und uns ganz an dich klammern, der du doch unsichtbar bist, aber so, als würden wir dich sehen. Gib uns ein tiefes Bewusstsein deiner Gegenwart und deiner Zusagen. Du stehst zu deinem Wort und hältst es ein, und wir bitten dich, dass du in unserer Mitte Menschen errettest und in dein Reich setzt. Amen. Wir nehmen wieder Platz.